Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uhr-Talks, des ersten deutschsprachigen Uhren-Podcasts. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch, und ich habe heute zwei wunderbare Co-Moderatoren an meiner Seite, und zwar den Raphael, aka Time by Ruff, und
Hey.
ja, ich kenne ihn eigentlich fast nur unter seinem Spitznamen, und dieser Spitzname, der steht einfach für eine klare Aussage, den Uhrensohn, aka Joel.
Hi, guten Tag.
So Jungs, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, über das wir reden wollen, und zwar das Thema One Watch, die eine Uhr. Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, welche wäre das? Oder ist sowas überhaupt nicht möglich und man braucht mindestens 10, 15 Uhren in der Sammlung? Das wollen wir heute mal ein bisschen tiefer legen, das Thema. Ich würde aber sagen, wir starten auch diese Folge wieder mit unserem obligatorischen Wrist-Check. Gerade mal kurz reihum. Raphael, was trägst du heute am Handgelenk?
Ja, an meinem Handgelenk befindet sich heute meine Universal Genève Ferrovie dello Stato, die Zugführeruhr aus den 60er Jahren vom Hersteller Universal Genève.
Cooles Ding, kannst du uns die mal ein bisschen beschreiben? Wie kann ich mir die vorstellen?
Ich hatte die Uhr damals bekommen und die war in einem miserablen Zustand. Die hatte einen Wasserschaden, also das Werk war komplett rostig. Dann habe ich aus Texas ein neues Werk besorgt. Das gab es wirklich nur dort. Ich habe überall geschaut, ist es Kaliber 64. Hat die Uhr dann revisionieren lassen, die läuft jetzt wieder perfekt. Ist leider ein bisschen zu viel poliert worden, aber immer noch wunderschön, auch mit einer schönen Patina, die zugegebenermaßen durch den Wasserschaden entstanden ist. Also echt ein ganz interessantes Teil.
Hört sich cool an. Uhrensohn, was hast denn du heute im Handgelenk?
Ja, tatsächlich meine neue Liebe, das ist die Maurice Lacroix Aiken. Und ich glaube, damit die Leute wissen, wie das Ding aussieht, wenn sie es nicht kennen, Leica AP.
Ja, die sieht man ja jetzt im Moment auch häufiger auf deinem Instagram-Kanal, ne?
Auf jeden Fall.
Ist aber echt auch ein cooles Ding, muss ich sagen. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut aus. Das Ziffernblatt, das ist unglaublich schön gemacht. Muss ich echt sagen. Tolle Uhr.
Sie geht auf jeden Fall noch ihren eigenen Weg und das finde ich auch ganz gut.
Ja, viele kritisieren ja, dass es so ein bisschen AP-Hommage ist. Ich finde, die ist schon eigenständig genug. Ist eine coole Uhr. Gefällt mir.
Wobei man dabei auch sagen muss, dass die Uhr ja nicht aus einer AP designt wurde, genau, sondern aus dem Vorgänger der Calypso, genau. Und die hatte ja wirklich eine komplett eigene DNA, die man auch in der Icon ziemlich genau wiederfindet.
Das sehen halt die meisten Leute nicht. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber die lernen die Uhr jetzt so ein bisschen kennen, denke ich mal.
Na, du musst ordentlich Werbung für sie, aber ich glaube, das ist auch gut. Das wird auf jeden Fall ganz gut tun, ja. Coole Marke auf jeden Fall auch. Ja, ich trage heute die Anonymo Nautilo Vintage am Handgelenk. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so eine Uhr, die so vom Gehäusedesign so ein bisschen kissenförmig ist. Erinnert ein Stück an eine Panerei vom grundlegenden Design des Gehäuses. Hat eine schwarze, recht schmale Keramiklünette. Und ich habe sie mit so einem grauen Sunburst-Zifferblatt. Ja, ist eine coole Uhr, macht richtig Spaß am Handgelenk, trage die wirklich sehr gerne und ist auch so ein bisschen wie die ML, eigentlich so eine Uhr in diesem Einstiegspreissegment, also liegt so irgendwie etwas über 2000 Euro, glaube ich, wenn man sie kauft und ja, aber es ist echt cool, auch gerade so im Büro trage ich die wirklich gerne, habe ich echt Spaß mit.
Sehr schön.
So, jetzt hat 2020 gestartet und ich glaube, da war jetzt schon ein großes Thema, was jetzt die letzten Tage so ein bisschen durch die Medienwelt gegeistert ist und über das wir vielleicht nochmal ganz kurz sprechen sollten, bevor wir uns jetzt unserem Hauptthema heute widmen. Und zwar hat Omega das erste große Release hier vorgestellt und zwar gibt es eine neue Speedmaster. Habt ihr die gesehen?
Definitiv, ja.
Auf jeden Fall.
Das war jetzt echt ein richtig großes Ding und das ist jetzt die erste Edelstahl-Speedmaster mit dem, ja, ich möchte fast sagen, ikonischen 321er Kaliber. Wie findet ihr die?
Also mal ganz zu Anfang, ich muss erwähnen, dass das Ziffernblatt dieser Uhr einfach so dermaßen schön ist, wobei der Unterschied jetzt nicht nur in den leicht gelblichen Indizes liegt, sondern auch in diesem Stepped-Teil, wie es ja genannt wird, ja. Einfach diese Abstufung vor der Minuterie. Ich liebe das bei den Vintage Speedies und ich liebe das auch bei dieser. Also in meinen Augen ist die Uhr nicht nur deshalb, sondern auch wegen dem ursprünglichen Gehäuse einfach ein purer Augenschmaus. Mehr kann ich dazu echt jetzt nicht sagen. Also es ist wunderschön.
Auf jeden Fall. Also ohne, dass ich das jetzt wusste mit dem Ziffernblatt, das ist auf jeden Fall das, was mir auch auffällt. Und das hat einfach eine schöne Optik auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen zu kämpfen mit dem Band tatsächlich, aber ich glaube, da gewöhnt man sich noch dran.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Band um einiges schöner finde als das aktuelle Speedmaster-Band. Denn
das muss ich auch sagen.
Ich mag dieses Schlichte. Es ist jetzt ja innen satiniert und außen poliert. Und ich muss sagen, bei den Bändern bin ich generell jemand, der auf schlichte Bänder steht. Und in meinen Augen ist das echt, echt ziemlich gut gemacht.
Ja, ich habe es jetzt leider noch nicht live gesehen, aber ich finde es auf den Bildern das Band unglaublich schön. Also gefällt mir auch richtig gut. Und ich muss auch sagen, diese Gehäuseform, die ist extrem schön. Also ich mag das. Die hat ja nicht diese klassischen Hörner, die normale Speedmaster hat, sondern quasi noch diese geraden, die man damals ja irgendwie Anfang der 60er Jahre hatte. Und das also gefällt mir auch wirklich gut. Also sieht einfach schön aus.
Das auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schnörkelloser, das kann man schon sagen. Und das macht die ganze Uhr einfach für mich auch schön, auf jeden Fall.
Wobei ich sagen muss, dass ich eine Sache ein bisschen kritisch betrachte, und das ist jetzt diese, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass es mir gefällt, diese gelblichen Indizes und die Leuchtmasse auf den Zeigern. Da würde mich allerdings mal interessieren, wie steht ihr dazu, dass das jetzt künstlich auf Tritium angelegt wurde? Also es ist ja eigentlich weiß, wurde es aber gelb gefärbt, um einfach den Tritium-Look wiederherzustellen. Wie findet ihr das?
Ja, das ist ja dieses Thema mit der Vorpatina. Das ist ja auch sehr heiß und intensiv diskutiert. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich meine, es ist natürlich ein Vintage-Reissue. Die ist ja auch angelehnt an diese Ed White Speedmaster aus, wie gesagt, irgendwie Anfang der 60er Jahre, in 63 bis 65 oder so. Das wird die, glaube ich, ursprünglich hergestellt und soll ja sehr stark an diese erinnern. Ich finde persönlich, dass dieses leicht Verfärbte sieht einfach gut aus. Also mir gefällt das. Mir gefällt das natürlich auch an Tritiumblättern. Es ist natürlich, klar, es ist ein gewisser Fake oder es ist eine gewisse Nachahmung eines solchen Vintage-Zifferblatts, aber ich finde es schön, es sieht gut aus und letztlich, darauf kommt es so bei einer Uhr an. Du musst drauf gucken, dir muss es gefallen und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ich würde auch sagen, die geht halt wirklich eine Linie und das finde ich auch ganz gut tatsächlich daran.
Ja, also wie gesagt, ich finde es ein gelungenes Release. Was ich ganz spannend bei der finde, ist tatsächlich, dass der eine Keramiklünette verbaut ist und diesmal jetzt auch ein Saphirglas. Das heißt, man hat quasi so eine Mischung gemacht. Man hat quasi das alte Design genommen und jetzt in die moderne transferiert. Also auch das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Und was natürlich jetzt auch ein großes Ding ist, ist halt eben dieses Kaliber 321, auf das haben ja die ganzen Omega-Fans jetzt gewartet. Das kam ja letztes Jahr schon mal in einer Platin-Speedmaster raus, in glaube ich, einer limitierten Auflage, wenn ich mich nicht ganz täusche, anlässlich des Jubiläums der Mondlandung. Und jeder hat ja darauf gehofft, dass jetzt die Speedy in Edelstahl damit kommt. Jetzt haben sie es rausgebracht und ich sage, ich glaube, das Ding wird ein großer Erfolg. Aber wie steht jetzt im Preis? Ich glaube, die kostet 12.900 Euro, wenn ich mich nicht täusche.
Stimmt, genau.
Ich glaube, ganz ehrlich, da darf man eigentlich nichts zu sagen, weil jetzt bei Rolex die Daytona ist ja auch in dem Preisbereich. Und wenn die jetzt noch gut verarbeitet ist, die Omega, dann sollte es eigentlich funktionieren, gerade auch wegen dem Werk halt. Ne? Man hat einen Glasboden, man kann es sehen. Das ist schon ja was sehr Schönes, Eigenständiges.
Wobei ich ja sagen muss, dass der Glasboden ein bisschen widersprüchlich ist, meiner Meinung nach. Man hat das klassische Hesalitglas und ich finde, dass man die Uhr dann auch komplett original belassen hätte sollen, denn ich bin bei solchen Uhren, die einfach an die alten Modelle angelehnt sind, gar kein Fan von den Glasböden. Und deshalb ist das eine Sache, die mich persönlich ein bisschen stört. Aber allerdings jetzt der Preis von knapp 13.000 Euro, den finde ich entschieden zu hoch. Ich würde sagen, die Uhr wäre bei circa der Hälfte gut angesiedelt. Die könnte durchaus teurer sein, weil man da ja auch dieses One Man, One Watch, so ein bisschen wie bei AMG mit den Motoren verfolgt. Aber jetzt wirklich 13.000 für die Uhr, damit hat Omega meiner Meinung nach keinen klugen Schachzug gemacht.
Ja, finde ich tatsächlich auch relativ teuer. Aber ich bin mal gespannt. Also ich war gestern in der Omega-Boutique hier in Frankfurt gewesen und man hatte mir gesagt, also es wird noch ein bisschen dauern, bis die kommt irgendwie. Sie rechnen so mit März wahrscheinlich. Also sobald die ausgeliefert wird, muss ich mir die unbedingt mal live ansehen. Ich glaube, ich würde sie mir nicht kaufen. Sie ist mir tatsächlich einfach auch zu teuer für den Preis. Aber ich finde sie spannend und ich will sie einfach mal am Handgelenk sehen.
Das wäre bei mir genauso. Also kaufen würde ich mir sie jetzt nicht, aber einfach mal sehen. Das ist auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall.
Okay, dann würde ich sagen, dann lass uns doch einfach zu unserem heutigen Hauptthema kommen, und zwar One Watch. Es ist ja auch immer wieder so ein sehr, sehr gern diskutiertes Thema. Gibt es das überhaupt? Gibt es sowas wie diese eine Uhr, ja, die man als einzige, mit der man quasi eine ganze Sammlung ersetzen könnte? Oder geht sowas überhaupt nicht? Ja, wie steht ihr dazu? Und ich glaube, Raphael, du hast eine recht große Uhrensammlung. Wie siehst du das? Könntest du mit einer Uhr auskommen?
Nein, Also jetzt die Sache mal schnell zu beantworten. Ja. Aus dem einfachen Grund, dass ich ja, wie einige von euch vielleicht bereits wissen, ein Vintage-Sammler bin und ein großer Vintage-Liebhaber. Und da ist es nun mal so, also man hat einfach nicht eine Uhr für alle Anlässe. Das ist jetzt aus einer technischen Perspektive so, das ist aber auch rein vom Optischen so. Also ich habe jetzt eine Uhr, die kann ich bei Regenwetter beispielsweise nicht tragen. Das wäre dann zum Beispiel meine Jump-Hour, die ist einfach schon bei Feucht, also bei hoher Luftfeuchtigkeit ist die schon relativ in Gefahr, dass sie keinen Tubus hat und einfach komplett offen ist. Und ja, und auch sonst mit der Wasserdichtigkeit, also wie gesagt, von mir aus gesehen, aus einer Vintage-Perspektive ist es nicht möglich, mit einer Uhr auszukommen. Hat man dann allerdings irgendwie eine relativ Neo-Vintage, zum Beispiel eine Submariner, mit der man auch tauchen kann, dann kommt man der Sache schon näher, aber jetzt nur mit Vintage-Uhren aus den 50er, 60er, 70ern ist es definitiv nicht möglich in meinen Augen.
Ja, da sprichst du schon eine wichtige Sache an, weil du eben diese Vielseitigkeit von den Uhren ansprichst, die halt einfach auch dann für, oder wenn man eine Uhr hätte, die müsste dann einfach für viele Zwecke auch einsetzbar sein. Das macht natürlich das Thema im Vintage-Bereich schwierig. Joel, wie siehst du das?
Also bei mir ist das so, ich finde es schwierig auch tatsächlich, weil es gibt einfach zu viele schöne Uhren, aber es gibt ein Modell von A. Lange & Söhne. Und das ist die 1815 als Chronograph, Flyback-Chronograph. Ich glaube, damit hätte ich ausgesorgt für mich.
Die würdest du auch zu allen Anlässen tragen?
Ja, das ist halt das Ding, ne? Man kann es nicht wirklich, weil wasserdicht sind die Dinger jetzt auch nicht unbedingt. Aber müsste ich mich so entscheiden für eine Uhr, wäre es diese Uhr. Und ich würde dann tatsächlich auch auf eine Uhr verzichten, wegen dem Anlass, wo es dann halt nicht geht. Und würde mich dann wiederum erfreuen, wenn ich sie wieder tragen kann, weil, ja, weil es möglich ist halt, ne?
Dazu sei gesagt, dass Lange ja selbst sagt, dass sie wollen, dass man die Uhr zu jedem Anlass trägt, dass die Uhren wirklich gemacht sind zum Tragen und in keinem Fall irgendwie in einem Safe rumliegen sollten.
Nee, das jetzt nicht, aber auf meiner Arbeit zum Beispiel, da würde ich sie definitiv nicht tragen, das könnte ich nicht, das wäre mir einfach zu schade, aber in der Freizeit, wenn ich einfach unterwegs bin, keine Ahnung, was trinken gehe oder so, auf jeden Fall.
Aber da fängt es schon an. Das heißt, dann würdest du sagen, auf der Arbeit trägst du einfach keine Uhr und trägst aber dafür in der Freizeit deine A. Lange & Söhne.
Genau. Das wäre bei mir, das wäre der einzigste Weg. Ich weiß, es würde im Endeffekt nicht funktionieren, weil, jetzt habe ich mir eine Uhr bestellt, extra für die Arbeit, weil ich eine Uhr brauche. Ich kann nicht ohne. Und ja, deswegen, ich glaube, es ist eine schwierige Sache.
Das andere ist natürlich halt auch diese Leidenschaft, ne? Ich meine, das Schöne ist ja auch, dass du eine gewisse Abwechslung einfach haben kannst. Also mir geht es immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Uhr mehrere Tage am Stück tragen muss. Ich hab es zum Beispiel halt häufig so, ich bin ja viel beruflich unterwegs und bin unter der Woche im Hotel und dadurch bin ich zwangsläufig darauf angewiesen, eine gewisse Auswahl an Uhren mitzunehmen. Und wenn ich dann mal nur ein oder zwei Uhren zur Verfügung habe die ganze Woche, dann merke ich schon so am Ende der Woche, dann bin ich so froh, wenn ich nach Hause komme und dann einfach mal wieder was anderes aus der Uhrenbox holen kann und einfach da wieder durchwechseln kann, weil mich nach 3-4 Tagen, dann langweilt mich auch die Uhr, die ich immer trage. Also, weiß ich, wie ist das bei euch?
Ich glaube, dass das der Punkt wäre, der für mich eine One-Watch-Collection einfach kategorisch nicht möglich machen würde. Denn bei mir ist es genau dasselbe, wenn ich dann wieder hier in Klagenfurt bin oder dann wieder in Italien, immer zu designen, in Uhrenbox zu kommen, die gerade hier vor Ort ist, das ist schon echt ein ziemlich cooles Gefühl. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich langweile mich irgendwo schon, wenn ich 2 Tage am Stück dieselbe Uhr trage. Jetzt nicht so bei meinen besseren Pieces und Anführungszeichen, also jetzt meine beiden Cartier-Uhren oder sowas in die Richtung, da ist es was Besonderes, denn die sehe ich für gewöhnlich auch nur am Wochenende. Aber jetzt bei meinen normalen Uhren, da ist es einfach so, also die Uhr an sich langweilt mich nicht, aber die anderen Uhren reizt mich umso mehr, von mir getragen zu werden. Also deswegen würde ich sagen, nein, für mich ist es einfach nicht möglich, hat aber auch seine Gründe und ist in meinen Augen auch einfach nicht notwendig und wäre auch nicht sinnvoll, nur mit einer Uhr zu leben. Warum auch?
Ja, das ist das halt. Man hat die Möglichkeit eben, ne, mehrere Uhren zu besitzen und kann darauf hinarbeiten das ist ja auch immer irgendwie ein Meilenstein. Also für mich, ich glaube zumindest, ich weiß es ja nicht, wäre der Chronograph, das wäre auf jeden Fall die Uhr, weil ich müsste sie nur umdrehen und wäre jedes Mal wieder aufs Neue hin und weg und verliebt. Und ich glaube, das macht das dann auch für mich aus. Im Endeffekt wird es aber wahrscheinlich nicht funktionieren. So, da, keine Ahnung, mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
Ich müsste aber, glaube ich, sagen, dass wenn ich eine One Watch mir aussuchen müsste, dann würde meine Wahl definitiv auf einen klassischen Allrounder fallen. Also ich bin niemand, der einen Chrono braucht. Wirklich, ich bin mit drei Zeigern absolut zufrieden, da ich die Uhr nur dazu verwende, zu schauen, wie spät es halt gerade ist. Und da würde ich mich dann wirklich von zu einer sportlichen Uhr entscheiden, von Zenith, Omega, Rolex und Co. Also wirklich eine wasserdichte Uhr, eine massive Stahluhr, die halt auch mal wirklich was aushält. Also das wäre halt in meinen Augen das Vernünftigste.
Also eher so praktisch quasi veranlagt dann.
Genau.
Ja, okay. Ja, gut. Man kann das ja verstehen.
Ja, so sehe ich es tatsächlich auch. Also ich würde sogar behaupten, ich hätte meine One Watch, wenn ich alles verkaufen müsste. Das wäre meine GMT Master, meine Batman. Tatsächlich ist es halt einfach so, dass diese Uhr genau, was Raphael eben schon gesagt hat, diese Allrounder-Fähigkeiten abdeckt. Also das ist eine Uhr, die kann ich eigentlich zu allen Anlässen tragen. Das heißt, ich habe die vom Anzug im Büro bis hin zur Badehose am Strand eigentlich immer an. Ich nehme sie auch überall hin mit. Also das ist mir auch vollkommen egal. Die habe ich irgendwie immer so dabei und die liebe ich auch über alles. Und ich habe auch mit dieser Uhr einfach jetzt mittlerweile schon so viele gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt, die ich einfach mit dieser Uhr auch verbinde. Das heißt, auch das ist dann nochmal so ein emotionaler Aspekt, der an dieser Uhr hängt. Und wenn ich jetzt wirklich mal alles abgeben müsste, wenn es hart auf hart kommt, das wäre tatsächlich so die Uhr, wo ich sage, die würde ich bis zum bitteren Ende einfach behalten. Vorher gebe ich mein Auto ab und sonstiges und die echt nur am Ende. Und das wäre aber auch die Uhr, wo ich sage, mit der könnte ich auch auskommen. Ich würde mich wahrscheinlich langweilen nach einer gewissen Zeit, also spätestens nach 2, 3 Tagen,
Dann musst du sie
aber ich
ausziehen.
könnte mit der auskommen. Genau.
Dann müsstest du so machen, wie ich mir das denke. Einfach ausziehen, du hast gar nichts mehr am Handgelenk, dann langweilst du dich nämlich richtig und dann kommt das schöne Ding wieder.
Ja, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Zeit lang eine Uhr nicht mehr getragen habt und dann sie zum ersten Mal wieder aus der Box rausholt, dass das dann wieder ein bisschen wie dieses frisch verliebt ist?
Definitiv. Voll
Ich
und
kann
ganz.
das.
Ja, ich bin durch, wirklich. Ich kann nur sagen, definitiv, ich kenne das.
Ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich auf meine Uhr einen neuen Strap drauf mache, also dann ist es wirklich nochmal so ein neues Lederband auf einer Uhr. Das macht für mich die Uhr wieder zu einem kompletten neuen Erlebnis. Und kann ich jedem empfehlen, wirklich, wenn eine Uhr mal ein bisschen langweilig wird oder euch ein bisschen satt gesehen habt, dann probiert mal ein neues Lederband aus. Das wird euch ziemlich sicher wieder ein neues Erlebnis bescheren.
Ja, da muss ich sagen, da finde ich persönlich, ich bin nicht so ganz dieser Lederband-Fan. Ich mag eigentlich eher so Stahlbänder lieber, weil ich die universeller finde. Aber du hast recht, natürlich, das verändert komplett das Gesicht einer Uhr. Das macht sie natürlich spannend. Da liebe ich es sehr, wenn irgendwie Hersteller schon an sowas denken und dann zum Beispiel wie jetzt Vacheron Constantin mit der Overseas einfach schon Auswahlmöglichkeiten mitliefern. Ja, da kauft man dann die Uhr am Stahlband und kriegt automatisch dann das Kautschuk und das Lederband dazu und man hat das innerhalb von Sekunden gewechselt. Sowas wäre für mich tatsächlich auch was, wo ich sage, hey, das ist cool, wenn ich so eine wirklich nur eine Uhr haben dürfte, könnte ich mir auch sowas vorstellen, weil ich da einfach eine gewisse Vielseitigkeit einfach schon gewährleistet habe.
Ja, definitiv. Das wäre ja auch bei deiner Batman so. Man könnte da ja auch einen Kautschuk dran machen. Man könnte die Farbe sogar noch unterschiedlich, ne? Also blau und schwarz, irgendwie sowas, ein bisschen mischen. Und ich glaube, das macht das Ganze dann auch wieder am Ende des Tages spannender.
Ja, das können
Das
sich
ist.
definitiv einige Hersteller wirklich auch mal so vornehmen. Jetzt, ich habe es bei der Cartier Santos letztens gesehen, die hat ja auch so ein Quick-Release-System und das macht schon echt was her, wirklich. Also Joel, deine ML hat sie ja auch, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist schon echt was Bequemes. Obwohl ich sagen muss, dass ich damit auch mal eine schlechte Erfahrung hatte. Denn es gibt diese Lederbänder, die diese Bügel haben, die man mit dem Finger aufmachen kann. Wisst ihr, die mit diesem kleinen Haken.
Das ist wie bei der ML, ne?
Genau, so in der Art, aber nur mit einem Bügel. Und ich hatte es da mal, dass mir eine Uhr durch die Bewegung vom Lederband über diesen Bügel aufging. Und das ist schon ziemlich gefährlich. Also das sollte wirklich nie passieren. Aber wenn das professionell gemacht wird, vom Hersteller schon, dann ist das echt eine Top-Sache.
Ungelogen, das ist immer meine größte Sorge bei diesen Quick-Release-Mechanismen, dass es irgendwie sich von selbst durch die Bewegung öffnen kann. Also, ich habe es noch nie gehört, jetzt höre ich es gerade von dir zum ersten Mal. Also, das ist immer das, wo ich denke, oh, da hätte ich irgendwie Angst vor.
Also vielleicht kann ich kurz noch was dazu sagen. Bei ML ist das halt so, das sind halt zwei Stifte, die man ziehen muss, zusammenziehen muss. Und ich fühle mich aber so sicher damit. Also ich hätte niemals jetzt irgendwie Bedenken, dass da irgendwas lose geht und abfällt oder sonst was.
Nee, da kann auch eigentlich gar nichts passieren. Das war, wie gesagt, bei mir nur deshalb, weil ich ein Lederband hatte. Das Lederband war ziemlich weich und das Lederband hat dann in der Bewegung diesen Stift beiseite gezogen. Aber jetzt bei einem Metallband, das ist eine Passung im Endeffekt. Und wenn man da nicht beide Stifte zieht und das Lederband oder beziehungsweise das Stahlband perfekt gerade rauszieht, dann hat man ja so schon Schwierigkeiten, das zu entfernen. Also da braucht ihr euch beim besten Willen, ich glaube, keine Gedanken drüber machen.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Ich denke mal, das ist einfach, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn bei der ML tatsächlich nur ein Stift wäre, einseitig, dass man das irgendwie mit dem Hand, keine Ahnung, mit dem Handrücken oder so, ich weiß nicht, mit dem Handgelenk da irgendwie verschieben könnte, aber nee, so ist auf jeden Fall alles sicher.
Hast du für die ML Wechselbänder? Also hast du da irgendwie ein Lederband oder sowas dazu?
Tatsächlich nicht. Wurde mir angeboten, aber ich habe es noch nicht genommen. Vielleicht kommt es irgendwann noch.
Weil ich sehe die auch echt immer nur irgendwie am Stahlband. Aber muss ich mir mal angucken. Also das ist echt spannend. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass du auch daher die Bänder so leicht wechseln kannst. Macht die Uhr eigentlich auch nochmal spannend. Wäre doch dann eigentlich auch fast so eine Allrounder-Uhr, die man immer tragen könnte, oder?
Ja, definitiv schon, aber dafür hat die doch so ein paar Sachen, die mich tatsächlich dann stören. Deswegen würde die da rausfallen am Ende.
Was mich jetzt nochmal interessiert, Joel, du hast jetzt ja eben von der Lange und Söhne gesprochen, die so, ich würde jetzt einfach mal so sagen, oder würde es jetzt einfach mal so als deine Grail Watch bezeichnen.
Auf jeden Fall.
Das heißt also die Uhr, wo du sagst, okay, wenn du nur eine Uhr haben dürftest, dann willst du genau diese haben, eben weil es so für dich der heilige Gral ist. Raff, du hast es eher ein bisschen pragmatischer gesehen, hast gesagt, wenn du nur eine Uhr haben dürftest, dann müsste es halt eine sein, die irgendwie sehr universell und robust ist. Das heißt, Grail Watch und One Watch, geht das zwangsläufig Hand in Hand oder nicht?
Wenn es sein muss, dann würde ich die Grail Watch auch als die One Watch tragen. Also jetzt aktuell meine Grail Watch ist ja immer noch die Cartier Tanka Guichet, die Sprungscheibenuhr in Platin von Cartier. Ist jetzt wahrscheinlich ähnlich wie die 1815 von Joel nicht gerade die beste Allrounder-Uhr, aber zur Not, ja, absolut.
Das ist
ich trage die jeden Tag, wenn es sein muss.
Ja, also, wie gesagt, ist einfach Liebe.
Das heißt, würdest du deine gesamte Sammlung abgeben und wenn du nur diese eine Uhr haben dürftest?
Also, nee, würde ich nie machen. Das würde für mich nie in Frage kommen. Wirklich, das wird sich auch wirtschaftlich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber ich sage es ja auch ganz ehrlich, jetzt nochmal zurückzukommen, ich könnte die Uhr sogar wirklich immer tragen, denn sagen wir mal so, ich bin niemand, der eine Uhr im Schwimmbad tragen würde. Wirklich, also ich habe diesen Reiz noch nie verspürt, jetzt irgendwie mit meiner Uhr duschen zu gehen oder so Geschichten. Also ich ziehe die Uhr da immer aus, deswegen wäre es technisch sicher möglich, aber die Uhr würde mich wahrscheinlich auch nicht langweilen, denn es ist etwas Spezielles. Aber nee, ich bin in erster Linie einfach froh, dass ich noch ein paar Plätze frei habe in meinen Uhrenboxen und die auch noch füllen werde. Also das ist schon echt gut so.
Das finde ich ganz spannend, dass du sagst, du hast gar nicht das Bedürfnis, mit einer Uhr mal schwimmen zu gehen oder duschen zu gehen. Weil ich finde, genau das sind die Sachen, die halt für mich irgendwie diese Verbindung zu einer Uhr auch ausmachen. Also was ich vorhin schon meinte, irgendwie man sammelt Erfahrungen und Erlebnisse mit so einer Uhr und mich reizt es halt sehr, wenn ich eine Uhr in vielen Situationen dabei haben kann. Ne? Sei es jetzt irgendwie im Beruf, sei es im Urlaub, sei es auch am Strand. Und irgendwie das bindet mich nochmal einen Ticken emotionaler an diese Uhr. Das ist ganz komisch. Ich weiß, das geht natürlich dann nicht mit jeder Uhr. Ne? Die kannst du dann nicht in allen Umfällen dabei haben. Aber deshalb bin ich vielleicht auch gerade mit der Batman so emotional so verbunden, weil ich die einfach schon so oft überall dabei hatte. Wenn ich schwimmen gehe, habe ich sie sowieso an. Wenn ich, wie gesagt, im Urlaub bin, am Strand liege, dann habe ich sie an. Und wenn ich heute so auf diese Uhr drauf gucke und dann sehe ich so die kleinen, feinen Kratzer im Armband und dann denke ich, ah, hier mit der Uhr, da war ich in Portugal, lag ich am Strand und da war ich letztes Jahr in den USA gewesen. Das ist irgendwie, das ist ganz komisch. Das ist so eine sehr emotionale Verbindung, die einfach dadurch einfach auch entsteht, dass sie so ein Allrounder ist.
Also haust du dir da immer an jeden Ort, wo du hinfährst, eine kleine Macke rein, genau, dass du dich danach erinnern kannst.
Das ist eigentlich schon extra.
Nee, aber wie gesagt, bei mir ist es halt auch einfach immer so dermaßen negativ konnotiert, weißt du, das ganze Vintage-Thema und Wasser, das versteht sich nicht. Und ich muss mich korrigieren, einen gewissen Reiz hat das ja schon. Ich habe ja jetzt zum Beispiel meine Santos, die ist ja noch 100% Wasser, also was heißt, die ist jetzt wirklich noch wasserdicht, also mehr, als sie eigentlich sein sollte. Ich hatte die mal ein bisschen zu stark getestet, aber ist glücklicherweise gut ausgegangen und die wasche ich auch unterm Wasserhahn. Also das ist für mich schon wirklich das höchste der Gefühle. Das ist schon wirklich auch mit ein bisschen Risiko verbunden. Klingt jetzt natürlich komisch, ist aber so. Nein, aber dann mit einer Uhr irgendwie wirklich mal schwimmen zu gehen. Ich bin jetzt auch beim Überlegen, mir diese Casio GA21.0 zu holen.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen.
Sag.
Also du wäschst doch andere Uhren. Also da gibt es Videos, ja, die werden jetzt die Hörer nicht kennen, aber da gibt es Videos, da wäschst du Uhren.
Ich traue gewissen Uhren mit einer Wäsche, ja, das kann, also wie gesagt, aber dann ist es natürlich immer nur eine sehr, sehr, sehr pflegliche Wäsche und natürlich auch ohne Wasser, auch wenn es nicht danach aussieht.
Ich hatte dich unterbrochen, die Casio Oak.
Ja, genau, die wollte ich mir dann auch holen, die wollte mir meiner Schwester zu Weihnachten schenken. Also die war dann nicht verfügbar in dieser speziellen Version, die ich da wollte. Also diese spezielle Pink, Rosa, Rot, Grün, glaube ich, war es. Mit weißem Gehäuse, so ganz ausgefallen. Und wie gesagt, ja, die wollte ich in erster Linie einfach deshalb, dass ich mal einmal irgendwie mit einer Uhr ins Wasser kann. Einfach das Gefühl mal zu testen. Denn ich bin ja sogar mit meiner Bulova mal schwimmen gegangen. Ich wusste das damals noch nicht. Nächsten Tag war da richtig Wasser drin. Die hat es glücklicherweise überlebt, aber ich habe da schon echt viel Sachen gemacht, die man besser nicht machen sollte, als ich das noch nicht besser wusste natürlich.
Ja, das ist halt das Spezielle mit den Vintage-Uhren. Da muss man echt aufpassen. Und Joel, jetzt die Frage halt auch nochmal an dich. Also würdest du wirklich darauf verzichten, deine gesamte Uhrensammlung zu haben, wenn du dafür deine A-Lange Söhne 1815 haben könntest?
Also ich sag mal so, wenn ich müsste, ich würde es tun, definitiv. Weil die Uhr ist für mich einfach, das ist pure Liebe. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich hatte die vor kurzem zum ersten Mal in der Hand. Nicht in der Ausführung, wie ich sie gerne hätte. Aber alleine diese Uhr hat mich schon einfach begeistert. War halt ein weißes Ziffernblatt anstatt das schwarze. Das wäre halt so der Traum bei mir. Weiß-goldenes Gehäuse und schwarzes Zifferblatt. Wenn ich müsste, ich würde es tun.
Ja, die ist auch wirklich schön. Ist auch echt schön. Das ist eine richtig tolle Uhr.
Definitiv.
Sie ist mir persönlich ein Ticken zu klassisch. Also ich fühle mich jetzt noch nicht reif für eine A-Lange und Söhne, muss ich sagen. Ich finde die unglaublich schön verarbeitet, aber sie würde jetzt nicht so in meinen Alltag irgendwie reinpassen. Also das ist einfach eine Kopfsache, denke ich.
Auf jeden Fall.
Aber ich fühle das. Also es ist eine coole Uhr. Also gefällt mir echt
auch. Also ich habe ja auch ein bisschen was vor und das wissen jetzt schon ein paar Leute aus meinem engeren Umfeld. Vielleicht, also ihr wisst es ja normalerweise auch. Ich möchte das so ein bisschen anders angehen. Ich möchte nicht jetzt im Anzug oder im Hemd irgendwann auftreten, wenn ich mir dann meine 1815 irgendwie leisten kann, sondern ich möchte das einfach mit dem verbinden, wie ich normalerweise auch rumlaufe.
Man muss also du willst ja auch so in Jogginghose tragen und am Strand, im Schwimmbad.
Ein bisschen, ja, das jetzt nicht unbedingt.
Aber
auf jeden Fall ein Oversize-T-Shirt, ja, so wie ich normalerweise auch rumlaufe, ganz easy. Jogginghose dazu, ein paar schicke Sneaker. Immer sauber und gepflegt natürlich, aber ich würde jetzt nicht auf, ich sag mal so, schickimicki machen. Ne? So, das muss ich nicht. Ich glaube, dass diese Verbindung geht.
Ja, aber guck mal, Lange und Söhne, die gehen jetzt ja auch neue Wege mit der Odysseus in Stahl. Also die werden jetzt sicher auch kein Problem damit haben, wenn ihre Uhren jetzt ein bisschen in, ich sag mal, jugendlicherem Stil getragen werden. Also machst du da bestimmt alles richtig.
Ich mache eine Ansage an A-Lange und Söhne. Wenn die das sehen, die werden stolz sein. 100%.
Also man hört auf jeden Fall deine Leidenschaft für die Uhr raus und für die Modelle. Also echt cool. Also es geht schon sehr nah ran, also oder sehr nah in diese Richtung, dass du sagst, das könnte deine One Watch sein oder das wäre deine One Watch, wenn es sein müsste.
Auf jeden Fall.
Und du könntest auch mit der sehr gut überleben, wie das so klingt.
Definitiv könnte ich mit der gut überleben, glaub mal.
Ja. Man spürt das. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir schon so ziemlich am Ende, oder? Ich glaube, wir haben es jetzt recht umfassend diskutiert. Ich glaube, wir sind uns einig, die Vielfalt ist natürlich das Spannende bei dem Sammeln von Uhren und es ist schön, wenn man eine große Sammlung hat, aber man könnte vielleicht, wenn es wirklich sein müsste, auch mit einer Uhr klarkommen, wenn man Abstriche macht.
So sehe ich das auch, ja.
Außer man sammelt Vintage-Uhren.
Genau, dann gibt es keine andere Möglichkeit als, naja, im Monat eine neue und niemals verkaufen und die Sammlung wird größer.
So ist es. Ich will jetzt nicht leider sagen, denn es ist kein Grund, leider zu sagen, genau, aber deswegen. Du hast schon recht, das ist ein gewisser, es ist Fluch und Segen zugleich, ja.
Richtig, richtig, ja.
Okay, alles klar. Dann sind wir am Ende. Ich danke euch für die Diskussion. Ich fand das ein spannendes Thema, gerade weil das ja auch immer mal wieder so gerne in der Uhrenszene genannt wird. So die eine Uhr, gibt's die nicht? Und fand ich jetzt mal sehr interessant, eure Meinung dazu zu hören. Und ja, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt diese Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr uns auch die gerne stellen. Und ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren über Instagram. Da haben wir natürlich den eigenen Kanal Uhrtalk, aber ihr könnt uns natürlich auch auf unseren persönlichen Profilen kontaktieren. Das heißt Time by Ruff, der Uhrensohn, da heißt du der echte Uhrensohn?
Der echte Uhrensohn, ja.
der echte Uhrensohn, Mr. Nice Watch oder jetzt heute nicht dabei, Lukas, wristwatches.de. Also stellt uns gerne Fragen, gebt uns Anmerkungen, wie gefällt euch die Folge, sollen wir irgendwas anders machen? Wir sind dafür alles offen. Ob wir es umsetzen, wissen wir nicht, aber Anmerkungen könnt ihr auf jeden Fall bringen. Danke fürs Zuhören und ja, das letzte Wort geht an euch beide.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche einen schönen Tag.
Von meiner Seite auch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.